Ich hatte auch oft in vielen Debatten in Deutschland den Eindruck, dass man ihn nur dann wirklich gut verstehen konnte, wenn man ein bisschen was über diese lateinamerikanischen Hintergründe wusste.
Mit Herz und Haltung. Debatten, Positionen, Hintergründe. Zu den Fragen unserer Zeit.
Ein Papst für die Armen. Eine sozialethische Würdigung des Pontifikats von Papst Franziskus mit dem Theologen und Lateinamerika-Experten Gerhard Krüb. Herzlich willkommen zu Mit Herz und Haltung, dem Podcast der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen und der Herder-Korrespondenz. Ich bin Daniel Heinze. Am Ostermontagmorgen ist Papst Franziskus im Alter von 88 Jahren verstorben. 12 Jahre lang stand er der katholischen Weltkirche vor. Er stieß zum einen einen innerkirchlichen Kulturwandel hin zu mehr Synodalität an. Und durch seine Reisen, Lehrdokumente und kleinen Gesten besaß Franziskus auch eine moralische Autorität als Weltgewissen, wenn es um die großen sozialen und ökologischen Fragen der Gegenwart ging. Eine wirkliche Bilanz seines Pontifikats zu ziehen, das wird natürlich erst mit Abstand möglich sein. Dennoch nehmen wir den Tod des Papstes zum Anlass, nochmals auf das zu blicken, was er der Weltgesellschaft zu sagen hatte und ins Stammbuch schrieb. Wir lassen heute Revue passieren, wie er das mit seinem unvergleichlichen persönlichen Stil tat, als erster Papst, der den Namen des heiligen Franziskus für sich gewählt hat. Gesprochen hat meine Kollegin Karin Wollschläger, sie ist Co-Büroleiterin Hauptstadt Ostdeutschland bei der katholischen Nachrichtenagentur KNA, dazu mit dem Theologen und Lateinamerika-Kenner Professor Dr. Gerhard Krüb. Von 2006 bis zum vergangenen Jahr lehrte er als Professor für christliche Anthropologie und Sozialethik an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz und er hat das Pontifikat von Franziskus mit einer ganzen Reihe von Publikationen aufmerksam verfolgt. Gerhard Krüb und Karin Wollschläger im Gespräch über Papst Franziskus, jetzt bei Mit Herz und Haltung.
Herr Professor Krüb, beamen wir zu Beginn unseres Gesprächs einmal 12 Jahre zurück. Es ist Abend in Rom auf dem Petersplatz. Ein für viele Menschen unbekannter Argentinier tritt auf die Benediktionsloggia und mit einem schüchternen Buonasera stellt sich Jorge Mario Bergoglio als neuer Papst vor. Das allein wirkte schon sehr sympathisch und überraschend unkonventionell. Genauso dann der Name, den er als seinen Papstnamen ausgewählt hat, Franziskus. Er benannte sich nach dem heiligen Franziskus, mittelalterlicher Gründer des gleichnamigen Bettelordens. Diese Namenswahl stuften manche 2013 als kleine Revolution ein. Kein Papst zuvor hatte sich Franziskus ausgesucht. Und Name ist in der Regel ja bei Päpsten auch Programm. Mit welchen Erwartungen haben Sie als Sozialethiker damals auf das anbrechende Pontifikat geblickt? Ja, und welche Ihrer Erwartungen haben sich erfüllt?
Ich war zu der Zeit in Mexiko bei einem Projekt, wo es um einen Kindergarten ging für arme Menschen in der Nähe von Oaxaca in Mexiko. Und ich habe mitbekommen, wie sich alle gefreut haben, dass ein Lateinamerikaner Papst wurde. Ne, das war schon mal ein Signal. Und dann natürlich die Namenswahl. Franziskus steht ja für die Nähe zu den Armen, für den Einsatz für die Armen, steht aber auch für eine Nähe zur Natur. Das hat sich ja dann auch später bewahrheitet. Und drittens eigentlich auch für Kirchenreform. Der heilige Franziskus war ausgesprochen kritisch einer Kirche gegenüber, die auf Prunk, auf Repräsentation, auf Reichtum gesetzt hat. Nicht? Und diese drei Aspekte waren eben dann auch für den Papst besonders wichtig. Einsatz für die Armen, das hat sich ja von Anfang an dann gezeigt, auch in seinem Einsatz für die Menschen mit Migrationshintergrund oder für die Migrantinnen und Migranten. Seine erste größere Reise ging nach Lampedusa, einer Insel, wo eben sehr, sehr viele Flüchtlinge ankommen, während viele andere eben im Mittelmeer ertrinken. Und dann Laudato Si, die große Klima-Enzyklika 2015, die ja wirklich eine ganz große weltweite Resonanz gefunden hat und auch ein Novum darstellt in der kirchlichen Soziallehre, weil man sich vorher nie so intensiv mit dem Thema Ökologie und Umwelt befasst hat. Und auch das Thema Kirchenreform. Sein Schreiben Evangelii Gaudium war ausgesprochen kirchenkritisch. Und viele Menschen, die eben auch sehr reformorientiert auf die Kirche geguckt haben, die haben fast Freudentränen in die Augen bekommen, weil eben dort ein Papst selbst so kritisch mit seiner eigenen Kirche in die Auseinandersetzung gegangen ist.
Manche Konservative waren da nicht ganz so glücklich drüber.
Ja, das stimmt. Das hat sich ja dann eben auch im Laufe der Zeit immer mehr herausgebildet, dass es doch einen sehr konservativen Teil auch in der römisch-katholischen Kirche gibt. Auch viele Gegner von Papst Franziskus, die sich dann mehr und mehr formiert haben, die auch in der Öffentlichkeit sich stark gezeigt haben, stark präsent waren. Und ich glaube, viele Menschen hat nicht nur irritiert, dass Papst Franziskus dann nicht wirklich konsequent seine Reformen durchgezogen hat, sondern auch welchen Widerstand es in der Kirche gegeben hat. Da gab es ja zum Teil Äußerungen, die wirklich einen haben zweifeln lassen, was das für Menschen sind, die eben in dieser Weise polemisieren, in dieser Weise eben auch eigentlich sehr unchristlich mit ihren Gegnern in der Argumentation umgehen.
Jorge Bergoglio war Erzbischof von Buenos Aires, bevor er Papst wurde. Er war der erste Nicht-Europäer der Neuzeit auf dem Papstthron. Wie hat seine Biografie als Jesuit und eben als Bischof, Erzbischof von Argentinien vom Ende der Welt, wie er es selbst bei seiner Vorstellung 2013 ausgedrückt hat, ja, auch seine Äußerungen als Papst geprägt, gerade auch mit Blick auf Themen wie Gerechtigkeit, Frieden und Umweltschutz?
Also ich denke, dass er schon sehr stark von seiner lateinamerikanischen Geschichte geprägt worden ist. Ich hatte auch oft in vielen Debatten in Deutschland den Eindruck, dass man ihn nur dann wirklich gut verstehen konnte, wenn man ein bisschen was über diese lateinamerikanischen Hintergründe wusste. Ja. Also zum Beispiel eben das Thema Befreiungstheologie. Es war immer etwas strittig, ob man Papst Franziskus als Befreiungstheologen bezeichnen kann, aber immerhin verbinden ihn doch mindestens vier Aspekte mit der Befreiungstheologie. Einmal die Überzeugung, dass der Glaube gelebt werden muss. Man kann nicht von einem gerechten Gott sprechen, von einem barmherzigen Gott sprechen, wenn man nicht selber versucht, für Gerechtigkeit und Barmherzigkeit einzutreten. Und zweitens folgt daraus eigentlich sofort die Option für die Armen. Aus Gerechtigkeitsgründen muss man sich vor allen Dingen für die einsetzen, die an den Rand gedrängt werden, die diskriminiert werden, die besonders benachteiligt sind. Und drittens, auch das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt aus den neuen lateinamerikanischen Ansätzen. Es geht eben dann nicht nur um individuelle Unterstützung, um Hilfe. Es geht auch um strukturelle Veränderungen. Ein Wirtschaftssystem, das Armut hervorbringt, muss eben auch verändert werden. Da muss es auch strukturelle Reformen geben. Und viertens, auch ganz eindeutig, wobei das im Konzil natürlich alles grundgelegt ist, im Zweiten Vatikanischen Konzil, die Kirche ist nicht für sich selber da, sondern die Kirche muss sich in den Dienst stellen einer solchen Praxis der Befreiung und Praxis der Gerechtigkeit. Also diese vier Aspekte verbinden ihn, glaube ich, ganz grundlegend mit allen befreiungstheologischen Ansätzen und helfen sehr, seine Vorstellungen von der Kirche, von dem, was Kirche, die Aufgabe von Kirche ist, eben zu verstehen.
Haben Sie ein Beispiel, woran man sehen kann, dass der Papst in Lateinamerika und in Westeuropa unterschiedlich rezipiert worden ist?
Ich glaube, da gibt es schon eine ganze Menge von Beispielen. Wenn man zum Beispiel diesen Ausspruch sich vergegenwärtigt aus Evangelii Gaudium, diese Wirtschaft tötet. Ja, das haben viele hier so aufgefasst, als würde er eine Marktwirtschaft grundsätzlich verurteilen. Er hat es aber natürlich bezogen auf eine bestimmte Art von Wirtschaft. Deswegen heißt es, diese Wirtschaft tötet. Und er meint damit eben ein Wirtschaftssystem, das ausschließt, das nicht dafür sorgt, dass die Bedürfnisse aller Menschen befriedigt werden können. Und da hat er kapitalistische Wirtschaftsformen, wie sie eben in Lateinamerika dominant waren und sind, die hatte er vor Augen. Nicht die deutsche soziale Marktwirtschaft oder so etwas. Und das war eben vielleicht nicht allen klar, dass man seine kapitalismuskritischen Äußerungen eben doch sehr stark aus so einer lateinamerikanischen Perspektive verstehen sollte. Von sozialer Marktwirtschaft, so wie das in Deutschland gedacht wird, muss man zugeben, hatte er nicht viel Verständnis. Also davon hat er nicht viel gekannt. Er hat dann das Soziale der sozialen Marktwirtschaft eher auf sowas wie Sozialunternehmen bezogen, die also sich speziell um soziale Fragen kümmern, wie Caritasverbände oder andere gemeinnützige Organisationen, aber nicht auf die Vorstellung, dass man durch geeignete Rahmenbedingungen dafür sorgen kann, dass der Markt das hervorbringt, was man braucht, um die Bedürfnisse möglichst aller befriedigen zu können.
Es gab mal einen Punkt, da habe ich mich gewundert, da habe ich gedacht, ach, da müsste doch eigentlich sein lateinamerikanischer Hintergrund anders durchschlagen. Und zwar war das bei der Amazonas-Synode, als es um die Frage ging, viri probati, also die Weihe von verheirateten, bewährten Männern zu Priestern. Soweit ich weiß, ist das durchaus eine gelebte Praxis in Teilen von Lateinamerika und das wird auch Papst Franziskus gewusst haben. Trotzdem hat er da sich nicht zu einer Öffnung hinreißen lassen oder ist da sehr starr geblieben. Das hat mich sehr verwundert. Wie können Sie das erklären?
Ja, mich hat es auch sehr verwundert und mich hat es auch sehr enttäuscht, muss ich sagen. Denn das wäre nach der Amazonas-Synode sozusagen die Gelegenheit gewesen, zumindest mal für eine bestimmte Ortskirche das Zölibat zu lockern und dann zu schauen, was man daraus weitermachen kann. Aber ganz offensichtlich hat er sich das nicht getraut. Also ich interpretiere es so, dass er eigentlich schon aus seinem lateinamerikanischen Hintergrund heraus für eine Lockerung des Zölibats gewesen wäre, aber eben angesichts möglicher Widerstände in der Weltkirche hat er sich das nicht getraut, ja, weil er eben dann doch den Laden zusammenhalten wollte und Angst hatte vor zu massiven innerkirchlichen Konflikten, wie sie ja dann zum Beispiel sich aufgetan haben bei der Segnung von homosexuellen Paaren. Ja, das war ja furchtbar, was dieses winzige Schrittchen in Richtung der Anerkennung von homosexuellen Partnerschaften, was dieses winzige Schrittchen dann an Konflikten ausgelöst hat. Es gab ja Bischofskonferenzen, die sich dann ganz offen von dieser Stellungnahme des Papstes distanziert haben. Ja, also eigentlich ungeheuerlicher Vorgang für die römisch-katholische Kirche. Und sowas Ähnliches hat er vielleicht damals auch schon befürchtet. Aber es hat sehr, sehr viele Menschen wirklich sehr enttäuscht. Und das war das erste deutliche Zeichen dafür, dass er eben von der Umsetzung seiner Reformideen, die er vielleicht schon auch weiterhin für richtig hielt, eben doch zurückgeschreckt ist aufgrund der innerkirchlichen Situation.
Würden Sie sagen, Sie haben gerade gesagt, er hat sich nicht getraut, würden Sie sagen, dass er sozialethisch mutiger war, als er theologisch mutig war?
Ja, das kann man sicherlich sagen. Ja, er war sozialethisch in seinen Stellungnahmen zu Gerechtigkeitsthemen, Migration, Klimawandel, Geschwisterlichkeit aller Menschen, Fratelli Tutti. Das sind wirklich sehr, sehr prägnante, sehr gute Stellungnahmen, wo er eine Position repräsentiert, die auch nicht jetzt im Widerspruch zur kirchlichen Tradition steht, aber viele Dinge eben doch sehr viel deutlicher markiert. Ja, nur hat er da natürlich nicht das Problem, dass er selber für eine konkrete Umsetzung sorgen muss. Ja, das sind eben dann Appelle an die Gesellschaft, an Staaten, an Zivilgesellschaft, an sogenannte Volksbewegungen, die er ja auch immer wieder unterstützt hat. Da muss er nicht selber sich um die Umsetzung kümmern. Während bei den innerkirchlichen Themen, da muss er selber als die oberste Autorität der Kirche für Umsetzung sorgen. Und deswegen sind die dann sozusagen viel heikler gewesen. Und ich vermute auch, dass er das erst mit der Zeit so wirklich realisiert hat, wie konfliktträchtig diese Themen gewesen sind.
Herr Professor Krüpp, Sie haben das Stichwort Tradition gerade schon genannt. In päpstlichen Enzykliken und Schreiben wird ja in der Regel sehr viel Wert darauf gelegt, dass sich die eigenen Aussagen als Papst in den Strom der Lehrtradition einfügen. Da werden dann zumeist immer Vorgänger und verschiedene ältere Lehrdokumente ausführlich zitiert. Wie ist Papst Franziskus bei seinen sozialethischen Texten damit umgegangen? Wo hat er aus Ihrer Sicht Kontinuitäten betont und wo sehen Sie einen echten Innovationscharakter oder aber auch disruptive Neuansätze in seinem Pontifikat?
Also auffällig ist allein an der äußeren Form der Texte, dass Papst Franziskus sehr viel mehr nicht nur sich selber und frühere Päpste, sondern auch andere Quellen zitiert hat. Also zum Beispiel in Laudato Si eine ganze Reihe von Stellungnahmen von Bischofskonferenzen aus der ganzen Welt. Das gab es in der Form kaum in einer Enzyklika. Oder auch in den neueren Texten ist er sozusagen ganz unbelastet mit allen möglichen Autoren umgegangen, die er gerne zitieren wollte. Das ist ein lockerer und freierer Umgang mit Texten, auch mit Traditionen. Und das ist sehr erfrischend, finde ich. Allerdings muss man sagen, er weicht nicht in jedem Fall von der Tradition ab. Also es ist nicht alles ganz neu. Zum Beispiel die Kapitalismuskritik, die wir bei ihm lesen, findet man eigentlich in ähnlicher Form schon bei Pius dem 11. in Quadragesimo Anno oder bei Paul dem 6. in Populorum Progressio. Das ist gar nicht so viel anders, was Papst Franziskus hier sagt. Wo er tatsächlich neue Akzente setzt, das ist eben im Blick auf die Umwelt oder Schöpfung in Laudato Si. Das markiert er sehr viel deutlicher als zum Beispiel sein Vorgänger Benedikt der 16., der dazu auch, aber eher vorsichtig Stellung bezogen hatte. Und er kritisiert auch eine bestimmte Form von Anthropozentrismus. Der Mensch als die Krönung der Schöpfung sozusagen, das kritisiert er, weil er sehr viel stärker auf die Geschwisterlichkeit zwischen Mensch und der nichtmenschlichen Natur abhebt. Das ist auch ein neuer Akzent. Und es gibt dann so ein paar Sachen, die auch bisher zu wenig aufgegriffen worden sind, denke ich, aus denen man noch mehr machen könnte. Am Ende von Evangelii Gaudium gibt es diese vier Prinzipien. Ja, also zum Beispiel, die Zeit ist wichtiger als der Raum, das Ganze ist wichtiger als der Teil, die Wirklichkeit ist wichtiger als die Idee und so weiter, nicht? Und da könnte man vielleicht noch mehr draus machen, denke ich. Am prägnantesten ist vielleicht hier, auch für ihn, um ihn zu charakterisieren, dieser Gedanke, die Wirklichkeit ist wichtiger als die Idee. Denn es war ihm immer wichtig, tatsächlich auf die Wirklichkeit zu schauen. Die soziale Wirklichkeit, die wirtschaftliche und politische Wirklichkeit, aber eben auch auf die ökologische Situation und dahin die Zeichen der Zeit zu erkennen. Auch das ist nicht was ganz Neues. Das Zweite Vatikanische Konzil hat ja auch dazu aufgefordert, die Zeichen der Zeit zu erkennen. Aber das markiert er stärker. Da gibt es auch einen gewissen Kontrast natürlich zu seinem Vorgänger. Wenn man diese Aussage, die Wirklichkeit ist wichtiger als die Idee, als Beispiel heranzieht, könnte man ja vielleicht bei Benedikt dem 16. sagen, die Idee war ihm wichtiger als die Wirklichkeit. Das ist natürlich viel zu pauschal. Aber da ist ein gewisser Kontrast zu spüren.
Wenn wir auf die Wirklichkeit unserer Gegenwart schauen, wir leben ja in einer Zeit, wo immer mehr Gewissheiten schwinden. Eine Krise jagt die nächste. Die Dynamiken des Weltgeschehens wirken zunehmend undurchschaubarer und auch unberechenbarer. Erst vor wenigen Tagen sagte jemand, wie gut es doch sei, dass es angesichts all dessen im Vatikan mit Papst Franziskus moralische Autorität gebe. Nun ist dessen Stimme verstummt und gleichzeitig ist da ein großes Vermächtnis. Worauf kommt es in Ihren Augen bei seinem Nachfolger an? Was braucht er, um als Papst in gesellschaftlichen, sozialen Fragen als wirkmächtige Stimme, die wirklich was zu sagen hat, wahrgenommen zu werden?
Ich denke, dass in der gegenwärtigen Zeitsituation ein Papst seine Autorität nicht in erster Linie aus seinem Amt bezieht. Die Zeit ist, glaube ich, vorbei. Er bezieht eigentlich seine moralische Autorität wenigstens vor allen Dingen aus seiner Glaubwürdigkeit. Also kommt es darauf an, dass der nächste Papst das, was er für richtig hält, was er auch im Sinne der christlichen Ethik für richtig halten sollte, dass er das glaubwürdig vertritt. Papst Franziskus hat es ja in weiten Teilen geschafft, ja, von seinen einfachen Schuhen über die kleinen Autos und seine Herzlichkeit im Umgang mit Menschen und viele andere Aspekte haben diese Glaubwürdigkeit eigentlich deutlich gemacht. Und ein Nachfolger, der muss vor allen Dingen, denke ich, in dem Thema der Gleichberechtigung von Frauen und Männern weitere Schritte vornehmen. Die Diskriminierung von Frauen beim Priesteramt ist eigentlich, wenn man es recht betrachtet, eine Menschenrechtsverletzung. Die katholische Kirche kann nicht für Menschenrechte glaubwürdig eintreten, wenn sie dieses Problem nicht löst. Und ein anderer Aspekt, der betrifft eben Toleranz und Vielfalt. Papst Franziskus ist auch immer dafür eingetreten, für Toleranz zwischen den Religionen, für Vielfalt in der Zusammensetzung der Menschheit. Das muss man aber natürlich auch auf die Kirche beziehen. Also ein Nachfolger muss das große Problem bewältigen, in einer Kirche dafür zu sorgen, dass Reformen mit verschiedenen Geschwindigkeiten möglich sind, dass Vielfalt möglich ist, ohne dass die Kirche auseinanderfällt, dass man wechselseitig tolerant miteinander umgeht, sich anerkennt, sich als zugehörig zur Kirche betrachtet und nicht eben bei gegensätzlichen Standpunkten immer so reagiert, dass man sagt, ihr seid nicht mehr katholisch, wenn ihr das so behauptet.
Da legen Sie die Latte jetzt ziemlich hoch. Die Spekulationen schießen ja schon so wild ins Kraut und wir Journalisten werden auch immer gefragt, ja, wer ist denn jetzt Papa Habili, wer wird's denn wohl werden? Ihr Tipp, was wäre Ihr Wunschkandidat?
Ich habe da eigentlich überhaupt keinen Tipp, ehrlich gesagt. Ich bin sogar eher, wenn ich ehrlich bin, pessimistisch, dass es eine Person geben wird, die diesen Herausforderungen wirklich gerecht werden kann. Es gibt sogar natürlich die Befürchtung, dass es nach dieser Öffnung im Verhältnis zu Benedikt XVI. Doch wieder zu einer Regression kommt. Also insofern habe ich tatsächlich da keine Ahnung, wer das werden könnte. Ich hoffe natürlich das Beste, aber eigentlich bin ich eher pessimistisch, muss ich gestehen.
Dann hoffen wir beide das Beste und vertrauen auf den Heiligen Geist. Herr Professor Krüb, ganz herzlichen Dank, dass Sie so schnell Zeit für uns hatten und für Ihre Einschätzung.
Sehr gerne.
Das war der Sozialethiker Gerhard Krüb im Gespräch mit Karin Wollschläger von der Nachrichtenagentur KNA mit einer ersten Einordnung zum sozialen und theologischen Vermächtnis des Pontifikats von Papst Franziskus. Alle Podcast-Folgen von Mit Herz und Haltung, in denen wir in den vergangenen Jahren die Regierungszeit von Papst Franziskus verfolgt haben und seine Weichenstellung innerhalb der katholischen Weltkirche bzw. Botschaften an die Weltgesellschaft, die findet ihr als Playlist in den Shownotes, also im Begleittext zur heutigen Episode. Dort findet ihr auch den Link zum Online-Dossier der Herder-Korrespondenz mit allen relevanten Beiträgen aus der Zeitschrift zu Franziskus Pontifikat. Und natürlich werden wir in den kommenden Wochen und Monaten auch bei Mit Herz und Haltung aufmerksam verfolgen, wie es nun in der katholischen Weltkirche weitergeht. Was sind eure Gedanken zum Tod von Papst Franziskus? Wie blickt ihr auf dessen Pontifikat zurück? Schreibt uns das gerne via Instagram, Facebook oder über die Webseiten der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen oder der Herder-Korrespondenz. Und ebenfalls in den Shownotes findet ihr auch die Kondolenzseite von katholisch.de und der Deutschen Bischofskonferenz, falls ihr lieber dort einen persönlichen Beitrag hinterlassen oder mit einem digitalen Kerzenlicht Abschied nehmen wollt. In der heutigen Folge mitgearbeitet haben Karin Wollschläger, Annika Schmitz, Emily Siegel, Jonathan Burger und ich. Mein Name ist Daniel Heinze. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Mit Herz und Haltung. Ein Angebot der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen und der Herder-Korrespondenz.